请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 8. Februar 2025 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Benedikt Kroll von der Internationalen Buchmesse Taipei. Anschließend führt Juliane Miller in Reise durch Taiwan ein Gespräch mit Matthias Orisk, der mit dem Reisebüro Imperial Tours Klein- und Individualreisen organisiert und im vergangenen Jahr erstmals eine kleine Reisegruppe nach Taiwan geführt hat. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Kulturpanorama. Mit Puccinis Nessun Dorma aus Turandot, einer Oper, die im antiken China spielt, wurde die diesjährige internationale Buchmesse in Taipei eröffnet. Denn dieses Jahr ist Italien Ehrengast. Und so hat nach Präsident Lai Ching-te und Kultusminister Li Yuan auch der italienische Wirtschaftsdelegierte eine kurze Rede gehalten und sich darum bemüht, Gemeinsamkeiten zwischen Taiwan und Italien zu betonen.
Die 11 Autors will explain to you that we are all Italians in a way, because you have to remember that more than 3000 ago in Italy was born a concept, the concept of inclusivity. A long time ago, for many centuries, people from UK to Syria, they used to call themselves Romans. And now the same people became Europeans, and I think that is if Europe is so civilized and has so high standards, is because of this ability that we had to work together and to enrich each other. It is also because of the presence of our Portuguese and Dutch friends in the past, that you are also a bit European, and so you are also a bit Italian.
Er sagte, wir seien alle Italiener, und die Idee der Inklusivität sei vor fast 3000 Jahren in Italien im Römischen Reich entstanden. Europa sei durch die Zusammenarbeit so erfolgreich geworden. Und durch die Niederlande und Spanien sei auch Taiwan ein wenig europäisch und somit italienisch geworden. Er bezog sich hier auf die kurzzeitige Kolonialherrschaft, die Spanien und die Niederlande im 17. Jahrhundert über Teile Taiwans hatten. Eine Bezugnahme, die vielleicht etwas unangebracht war, da beide Male, die ich diese Rede gehört habe, die taiwanischen Übersetzer diesen Teil übersprungen haben. Lai Ching-te hat in seiner Rede ein Thema aufgegriffen, das heutzutage häufig in Taiwans Politik auftaucht, Softpower. Er sagte, Autoren und Verlage könnten dazu beitragen, Taiwans Geschichten in der Welt zu verbreiten, damit Taiwan im Ausland mehr als nur ein kleiner Punkt auf einer Karte ist. Und das ist wohl gar keine schlechte Idee, denn Taiwan, so ist mein Eindruck, ist weiterhin ein lesebegeistertes Land. Eine Einschätzung, die Katharina Rapp von der Frankfurter Buchmesse teilt.
Ja, ich hatte das große Glück, ich darf seit 2018 war ich hier, 2019 hatten wir einen großen Gastlandauftritt und ich muss sagen, das war wirklich einer der besten, den ich je erlebt habe. Und es liegt an den Taiwanern hier. Die sind einfach wahnsinnig offen, interessiert, neugierig, haben überhaupt keine Berührungsängste, auch wenn sie die Sprache nicht lesen können. Die kommen an den Stand und fragen, was wir dabei haben, was es hier gibt. Und das erlebe ich nicht überall so. Und die Taiwaner selber sagen ja auch, dass sie kein Leseland mehr sind oder dass das Leseverhalten ganz stark zurückgeht. Das ist natürlich leider auch überall der Fall, aber hier habe ich das Gefühl, ist es bei weitem noch nicht auf dem Niveau, wie es jetzt leider bei uns in Deutschland, wie ich es bei uns in Deutschland erlebe, in meiner Wolke natürlich.
Eleni Karametaxas vom Schweizer Verlag Helvetik ist bei der Buchmesse, um deutschsprachige Bücher nach Taiwan zu bringen und taiwanische Bücher zu finden, die für den deutschsprachigen Markt geeignet sein könnten.
Also wir haben unter anderem viele Sachbücher für Kinder und das kommt sehr gut an, gerade alles, was wissenschaftlich oder wo die Eltern das Gefühl haben, ihre Kinder lernen wirklich, wirklich was. Also das ist sehr stark dieser Educational Focus. es braucht was Konkretes, wo sie genau irgendwie das Gefühl haben, wenn mein Kind das liest, dann hat es auch wirklich was davon.
Die andere Seite der Medaille ist, dass unter den deutschsprachigen Autoren gerade Kafka bei 20- bis 30-jährigen Taiwanern sehr beliebt ist. Und das, so erzählt mir die taiwanische Verlegerin Vera Chou vom Götz Verlag, weil sie sich im Buch Die Verwandlung mit dem Ungeziefer, in das sich Gregor Samsa verwandelt, identifizieren können. Und zwar würden sie denken, das Ungeziefer hätte mit der Welt, mit Arbeit und mit gesellschaftlichem Druck abgeschlossen und würde nur noch im Bett liegen wollen. Ein Trend, der in der chinesischsprachigen Welt Tangping, also Flachliegen, genannt wird. Eine Reaktion der Jugend auf immer größeren Druck in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt. Das Flachliegen heißt also, einfach aufzugeben und nichts mehr zu tun. Vera Chou sagt auch, das sei zwar ein Missverständnis, eigentlich wolle Gregor Samsa in dem Buch arbeiten, er könne nur nicht, aber das sei in diesem Fall nicht entscheidend. Insgesamt herrscht auf der Buchmesse eine sehr belebte Stimmung. Sie ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Wer den deutschen Stand besucht, der kann Sticker vom deutschen Künstler Andreas Ulrich aus Dresden, der gerade für eine Residency in Taipei ist, bekommen. Außerdem spricht am Samstag um 16.45 Uhr der Geschichtsprofessor Sören Urbanski über sein kürzlich in Taiwan veröffentlichtes Buch »An den Ufern des Amur«, eine Reportage von der Grenzregion zwischen China und Russland. Wer die Messe besuchen will, hat damit noch bis zum 9. Februar Zeit. Sie wird im World Trade Center neben dem Taipei 101 abgehalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Sie hörten das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll.
International aus Taipei.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt euch Juliane Miller. Heute habe ich gewissermaßen einen Reiseexperten zu Gast. Matthias Urisk von Imperial Tours lebt in Österreich und organisiert Klein- und Individualreisen nach Japan. Im vergangenen Jahr hat er aber auch erstmals eine Kleingruppe nach Taiwan geführt. Heute werden wir also gewissermaßen aus einer Metaperspektive heraus besprechen, was es bei Reisen nach Taiwan zu beachten gilt. Das Interview wurde online geführt, ich bitte daher darum, die mangelhafte Tonqualität zu entschuldigen. Viel Spaß beim Zuhören.
Sie organisieren Kleingruppenreisen, nach Japan vor allem, aber auch nach Taiwan. Seit wann machen Sie denn das schon?
Wir haben vor 6-7 Jahren damit gestartet, vor allem mit einem Fokus auf Japan. Das ist eine Beziehung, die über die letzten 25 Jahre gewachsen ist, freundschaftlich, als auch die Liebe zum Land und allem, was dazugehört. Und organisieren Kleingruppenreisen auf der einen Seite mit maximal 8 Personen, aber auch natürlich Individualreisen. Also viele unserer Kunden sind dann im Endeffekt quasi auf eigens alleine unterwegs und wir bieten dann nur das Rahmenprogramm mit der notwendigen Expertise. Vor ziemlich genau 2 Jahren haben wir in Wien bei einem bilateralen Treffen die emeritierte Missionschefin, die Botschafterin Chang, kennengelernt und ja, durchs Reden kommen Leute haben, wie man bei uns so schön sagt, und haben von dem erzählt, was wir speziell zum Beispiel in Japan machen, und sie hat uns daraufhin nach Taiwan eingeladen und das war quasi der erste Schritt in dieses wunderschöne Land, auf diese wunderschöne Insel. Und jetzt im Herbst waren wir erstmalig mit einer kleinen Gruppe im Land unterwegs und durften ihnen das Land zeigen. Und für 2025 haben wir einen gewissen Fokus, auch Individualtouristen vermehrt in das Land zu bringen.
Das heißt, das sind dann vor allem auch österreichische Touristen?
Genau. Wir sprechen da in erster Linie von Österreichern, ja.
Und Sie haben dann auch quasi jetzt hier in Taiwan dann auch Partner, die auch dann bei der Buchung quasi der Hotels und was da alles so anfällt, hilft? Oder läuft das alles von Wien heraus?
Teils, je nachdem vom Prinzip auch, was gewünscht ist. Aber wir haben einen tollen Partner, das ist Golden Foundation, eine der etabliertesten Incoming-Agenturen Taiwans, die uns vor allem, wenn es darum geht, Fremdenführer, Reiseleiter und halt dann auch die eine oder andere vielleicht außergewöhnlichere Tour und Wunsch zu erfüllen, hier zur Seite stehen.
Also ich finde besonders interessant, Sie machen eben seit, Sie sagten, 25 Jahren diese Reisen nach Japan schon. Und Taiwan ist ja so gesehen dann auch eine wirklich gute Ergänzung. Auf der einen Seite durch die gemeinsame Geschichte, die geografische Nähe auch, aber auch heutzutage haben Japan und Taiwan sehr enge Beziehungen, insbesondere auch im Tourismusbereich. Merken Sie das auch?
Ja, total. Also seit 25 Jahren bereisen wir selber Japan, die Reisen machen wir noch nicht ganz so lange. Wir kommen aus anderen Branchen, das war eigentlich auch so eine Schicksalsgeschichte, die zu diesen Reisen geführt hat, 2018. Also so lang machen wir diese Japan-Reisen jetzt in dem Sinn noch nicht, aber doch schon ein paar Jahre. Nein, diese Nähe und diese Beziehung merkt man natürlich in vielerlei Hinsicht. Es ist insofern lustig, weil wir halt auf unseren Reisen nach Japan das ein oder andere Mal auch einen Zwischenstopp in Taipei gemacht haben, ohne jetzt wirklich effektiv auszusteigen, muss ich dazu sagen. Aber das liegt halt zum Beispiel daran, dass die beiden Fluglinien China Airlines und EVA Air einfach ein grandioses Netzwerk da mittlerweile etabliert haben und eine grandiose Alternative auch geworden sind zu vielen anderen Airlines. Aber natürlich auch, was uns unsere japanischen Freunde immer erzählt haben, dass viele japanische Familien ihre jugendlichen Kinder, wenn sie erst mal ins Ausland fahren, zuerst einmal nach Taiwan schicken, weil sie wissen, dort ist es sicher, dort ist es schön und es ist nicht so weit. Plus natürlich die gemeinsame Geschichte, und das fängt an oft, wenn man durchs Land reist, dann wenn man sich den Shinkansen von Taipei nach Kaohsiung anschaut und vieles andere auch. Und wir selber auch die südlichen Okinawa-Inseln oft bereist haben, und da spürt man dann auch geografisch die Nähe, wenn man da auf einmal auf Ishigaki sitzt und man schaut Richtung Westen und man weiß eigentlich nur noch ein paar Kilometer und dann ist schon Taiwan. Also es war wirklich eine Fügung des Schicksals, weil es stand ganz weit oben bei uns auf der Liste und die Kombination ist einfach toll, weil einfach zwei wunderbare asiatische Länder sich einfach wirklich wunderbar reisetechnisch auch kombinieren lassen. Ja.
Wie machen Sie das denn von der Jahreszeit her? Sie sagten, Sie waren jetzt im Herbst in Taiwan und jetzt im neuen Jahr geht es im Frühjahr nach Taiwan? Weil das ist ja wirklich eine der Fragen, die ja potenzielle Touristen meistens am meisten Kopfzerbrechen auch bereitet. Wie wähle ich die richtige Jahreszeit, sowohl für Taiwan als auch für Japan?
Absolut korrekt. Natürlich muss man hier wirklich ein bisschen aufpassen, dass man quasi die Gäste dann nicht in die stürmische oder in die heißeste Zeit bringt. Wir hatten ja jetzt auch, muss ich sagen, wie wir in Taiwan waren im Herbst, zweimal mehr oder weniger Besuch eines Taifuns. Der große Taifun hat uns gerade zum Schluss noch ein bisschen das Programm durcheinander gewirbelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott sei Dank ist ja auch nicht wirklich viel passiert. Das ist halt auch toll, wenn man merkt, wie dieses Land auch damit weiß umzugehen. Das ist so wie oft auch in Japan mit Erdbeben und Großem. Man merkt, selbst wenn irgendetwas wettermäßig vielleicht oder naturgewaltenmäßig auf einen zukommt, man fühlt sich jetzt trotzdem wohl und gut aufgehoben, weil einfach man merkt, dass das Land damit umzugehen weiß. Wir werden auch heuer den Fokus eher auf den Herbst legen, auch einfach, weil es ein bisschen Zeit braucht, um es auch zu bewerben. Wir möchten natürlich da den Sommer auslassen, weil auch Juli, August in Japan, wenn man jetzt nicht nach Hokkaido will, klimatisch eher eine Herausforderung ist, um es so zu sagen.
Ja, können Sie uns dann verraten, wie denn Ihre Reiseplanung im Herbst aussah?
Wir hatten jetzt im Herbst die Kombination Taiwan und Japan. Also wir haben nach der Rundreise Taiwan noch ein paar Tage mit unseren Gästen die Gegend von Kyoto und Umgebung noch ein bisschen erforscht. Aber es ist natürlich so wie immer die Liste der möglichen, ich sage jetzt mal Hotspots, ist nicht lang und es ist dann oft wirklich schwierig zu entscheiden, was will man zeigen. Und da folgen wir oft dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, unserem Herzen, wo hat es uns sehr gut gefallen oder was hat uns beeindruckt persönlich. Und das, ob das dann immer so auf der ersten Seite von den Must-Sees steht oder nicht, ist uns dann eigentlich egal. Wir hatten Gott sei Dank ja vor eineinhalb Jahren noch das große Glück, auch die Taroko-Schlucht befahren zu dürfen und das hat uns zum Beispiel letztes Jahr extrem getroffen, abgesehen jetzt von diesem wirklichen Desaster, dass halt die Taroko-Schlucht jetzt einige Zeit leider nicht wirklich bereisbar ist, aber nichtsdestotrotz, wenn ich so ein bisschen vom Norden anfange, Schiffen, Waterfall mit den Laternen war ein unglaubliches Erlebnis, genauso wie die Küste von Keelung. Die Architektur generell, allein diese ganzen Street- und Night Markets, das ist schon eine eigene Reise fast, wenn ich sage, ich mache jetzt eine kulinarische Rundreise, bis hin zu Sonnenuntergang in Tainan oder an Pink Tree House und auch dann noch Kaohsiung und so. Die Berge, es ist einfach wirklich schwierig, ja. Also das zu destillieren und herauszupicken, was man in, ich sage jetzt mal, 8 bis 10 Tagen machen kann, ist fast die größte Herausforderung.
Ja, 8 bis 10 Tage, das scheint so eine typische Reiselänge zu sein tatsächlich. So war das auch bei mir. Bevor ich nach Taiwan gezogen bin ich auch beide Male für ungefähr 10 Tage nach Taiwan gekommen. Das ist auch gerade so ein Zeitraum, in dem man, wenn man sich Mühe gibt, auch einmal die Insel umrunden kann. Ist das dann auch, das bietet sich ja in Taiwan sehr an. Es ist viel einfacher, einmal um die Insel rumzureisen, als immer Ping-Pong hin und her zu fahren.
Wobei man die Mitte auf keinen Fall auslassen darf, weil einfach die Berglandschaft und einfach unglaublich schön ist, bis hin zum Sun Moon Lake. Also da, man darf ja nicht nur einmal außen rum fahren, weil das ist ja eigentlich schon wiederum auch fast schon Verschwendung. Also es bedarf der Kombination und natürlich, man kann nie lang genug in einem schönen Land sein, aber wie Sie sagen, 10 Tage ist vor allem gut, um sich einmal einen doch ganz schönen Überblick zu verschaffen. Es geht natürlich immer länger, aber...
Es gibt ja auch viele Wiederholungstäter. Also wir kennen durch unsere Arbeit auch hier beim Radio viele Touristen, die auch immer wieder Taiwan bereisen und auch immer wieder etwas Neues entdecken können dann.
die quasi Blut geleckt haben oder halt auch zum Beispiel in Japan, weil auch da kannst du ja nicht alles, mehr oder weniger, aber das heißt alles, muss man sich ja auch auf einen gewissen Bereich konzentrieren. Und insofern ist diese Nähe halt auch wirklich gut, weil wir das zum Beispiel auch merken, dass zum Beispiel wir auch Anfragen haben von Wiederholungstätern Japan, die aber vielleicht dann nicht noch einmal 3 Wochen Japan machen wollen, das ist ihnen dann doch zu viel, aber vielleicht sich den ein oder anderen Teil rauspicken, sei es jetzt zum Beispiel den Westen Japans, und sich dann halt ein anderes Land noch dazu wünschen. Und da bietet sich dann sehr wohl zum Beispiel Taiwan diese nicht gut an. Und wenn man dann sagt, okay, man ist 3 Wochen unterwegs, kann man da einen wunderbaren Mix machen und hat mehr oder weniger nichts doppelt gesehen.
Was gibt es, das wissen Sie vielleicht von Ihren Kunden dann, was ist denn besonders beliebt in Taiwan? Was sind so die Highlights?
Ist schwer zu sagen, weil man oft auch ein bisschen mit der Geschichte anfangen muss, zu erklären, um manches Bedeutsame auch besser hervorzuholen. Also jetzt zum Beispiel im Herbst, abgesehen jetzt von vielen landschaftlichen, wunderschönen Plätzen, war halt zum Beispiel das Nationalmuseum unglaublich beeindruckend für unsere Gäste. Ja, also diese ganzen Jadeschnitzereien angefangen, das ist wirklich einzigartig, da gibt's nichts Vergleichbares. Das ist jetzt nicht die 7. ohne es bis zu einer Rembrandt-Sammlung, sondern das sind wirklich Unikate, die man sonst zum Beispiel nirgendwo sieht, dann aber genauso die Kulinarik, also diese Night Markets sind für, ich sage jetzt mal, uns Europäer etwas ganz was Besonderes, aber auch die Herzlichkeit und mit welcher Offenheit man, egal wo im Land man hingekommen ist, begrüßt wurde und willkommen geheißen wurde, das war schon sehr immer beeindruckend. Oder das ist den Herrschaften immer sehr, sehr aufgefallen. Es hat keiner irgendwie jetzt distanziert geschaut, sondern ja, es ist sehr, sehr offen gewesen und sehr, sehr freundlich und liebevoll und ja, beeindruckend. Ja. Nicht dieses wienerische Granteln, so frei nach dem Motto, schauen wir uns die mal aus der Entfernung an, mal schauen, sie bringen vielleicht nichts Gutes, sondern ganz im Gegenteil, sehr herzlich, sehr offen. Ja.
Gibt es denn auch einige Schwierigkeiten jetzt bei der Organisation von einer Reise in Taiwan, die es beispielsweise anderswo nicht so gibt?
Ach, das würde ich jetzt eher etwas gelassen sehen. Ich denke jetzt einmal nicht, es ist manchmal fehlt das eine oder andere in gewisser Weise, wenn man das so sagen darf, was man einfach, ich sage jetzt einmal als Mitteleuropäer, wenn man auf eine Insel fährt, vielleicht ein bisschen vermisst, das sind halt so, aber das kennen wir halt auch aus Japan, das ist halt zum Beispiel irgendwo am Strand schwimmen gehen, einfach so nette Strandliegen, das ist jetzt etwas, was jetzt vielleicht ein bisschen unter die Kategorie exotisch fällt, aber das ist zum Beispiel etwas, was oft dann doch auf der Wunschliste recht weit oben steht, wenn man halt weiß, okay, dort ist warm, es gibt ein schönes Meer, ich möchte jetzt quasi ins Meer hupfen, dass das halt nicht ganz so, wie soll ich sagen, üblich und weit verbreitet ist, wie jetzt bei uns an der oberen Adria.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis. Auch für mich enttäuschend, das erste Mal lebe ich so nah am Meer, aber wirkliche Badestellen sind doch sehr selten tatsächlich.
Und das ist halt etwas, da muss man einen Kompromiss finden. Das ist auch vielleicht etwas, was Taiwan ein bisschen vielleicht auch lernen darf oder annehmen darf, dass das halt nicht ganz abstrakte Wünsche sind vielleicht, die halt dem, ich sage jetzt mal, mitteleuropäischen Touristen nicht ganz unwichtig sind, vor allem wenn aus einem Land ohne mehr oder weniger Küstenlinie kommt, so für Österreich. Also, wenn wir das Meer sehen, muss zumindest irgendein Körperteil, und wenn es ein Fuß ist, hineingehalten werden. Erst dann quasi zählt es als Aufenthalt am Meer. Also das wäre ganz nett.
Ja, genau. Also man merkt ja auch, dass die taiwanische Regierung sehr daran interessiert ist, den Tourismus in Taiwan
anzukurbeln. Ja.
Natürlich auch mit dem Wegfall von chinesischen Touristen, die seit der Pandemie nur sehr schwer oder gar nicht mehr nach Taiwan überhaupt reisen können.
Ja, nur individuell, ja, nicht in Gruppen, wobei ich das positiv finde.
Genau.
Nicht wegen der Chinesen, sondern wegen der Massen. Also man, das Massenthema ist immer eine Herausforderung. Ja.
Das ist ja auch nun die Beobachtung mittlerweile, dass Japan zum Teil unter dem Massentourismus leidet und auch zum Teil die Bevölkerung unglücklich über die Mengen an Touristen ist. An diesem Punkt ist Taiwan derzeit noch nicht angekommen. Und wie gesagt, die Regierung hofft, die Zahl der Besucher wieder auf die Höhen von vor Corona zu schieben. Haben Sie da noch weitere Ideen oder Vorstellungen, in die man den Tourismus in Taiwan weiterentwickeln könnte?
Vor allem wäre es aus unserer Sicht wichtig, dass Taiwan eben nicht Fehler macht, wie jetzt viele andere, sei es jetzt europäische Hotspots wie Venedig, Rom, Barcelona, mehr oder weniger einen ungezügelten Tourismus zuzulassen, sondern dass es ein qualitativ hochwertiger Tourismus wird oder bleibt. Dass manches vielleicht an Hotelinfrastruktur ausbaufähig ist. Nicht, dass jetzt irgendein Hotel schlecht war, nein, das meine ich jetzt gar nicht, sondern einfach gewisse Kapazitäten zu schaffen, in Standards, die halt den Standards weltweit entsprechen, wäre natürlich toll. Und da reden wir jetzt auch genauso über die Möglichkeit, das eine oder andere mal vielleicht ins Meer zu rufen. Aber wir hoffen halt schon, dass die Qualität des Reisens eine hohe bleibt und man halt nicht von einem großen Busparkplatz zum nächsten großen Busparkplatz quasi fährt und dann nur noch in der großen Masse von durchs Land geschoben wird. Also ich glaube, dass das wäre eines der meiner Wünsche unter Anführungszeichen, dass es eine Destination bleibt, die damit auch ihren Charakter und ihre Identität nicht verliert.
Ja, dann hoffe ich, dass wir Sie noch häufig in Taiwan begrüßen dürfen.
Unbedingt, unbedingt.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 8. Februar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Thank you.